Ihr habt um euch herum die Offline-Bibeln und wer da drin stöbern will, lade ich ihn ganz herzlich ein auf die Seite 778. Das ist das Johannesevangelium, Großbuchstabe 5, Großzahl 5, Kleinzahl 31. Es ist ein besonderer Text, denn er ist von unserem Chef, von unserem Herrn Jesus geschrieben oder von ihm so ausgesprochen worden. In Amerika gibt es sogenannte Red-Letter-Bibeln. Das heißt, dieser Abschnitt wäre in den Bibeln in Rot gedruckt, damit man unterscheiden kann, was waren jetzt Worte der Jünger, der Apostel und was waren jetzt Worte Jesu. Und das ist so ein Abschnitt, da kannst du sagen, da war unser Herr am Sprechen. Ich habe diese Nachricht, ich habe diese Predigt überschrieben mit: Der Botschafter ist wichtiger als die Botschaft. In einem Gottesdienst verkünden wir das Evangelium, verkünden wir die gute Botschaft von jemandem, nämlich von Jesus. Und ich habe diesen Abschnitt gelesen und habe mir auf mich wirken lassen, habe gemerkt, hey, dieses Buch hier ist total gut. Aber es ist völlige Zeitverschwendung, dieses Buch zu lesen, wenn du am Ende nicht auf den Punkt kommst, es geht um den, über den hier geschrieben wird. Es ist kein Weltliteraturbuch, es ist kein Bestseller, es ist kein Schmöker, den du bei dir so irgendwo im Regal reinstellen kannst. Es hilft dir auch nichts, wenn du das auf deinem Handy hast. Das Einzige, was verändert, ist, wenn wir eine Beziehung zu der Person bekommen, die hier beschrieben wird. Das ganze Alte Testament mit all diesen komischen Gesetzen und Regeln und was man essen darf und nicht, das wird dich nicht in den Himmel bringen, dieses, was du essen darf und nicht, Schweinefleisch oder nicht. Das, was entscheidend ist, ist diese Person, von der das ganze Alte Testament schon redet. Das ganze Alte Testament sagt, hey, warte, da wird einer kommen, eine Person. Alles konzentriert sich auf diese Person. Die musst du kennenlernen, mit der musst du bekannt werden. Die ist es. Die musst du in dein Leben bekommen und dann hast du alles, was du hast. Und auch das Neue Testament, letztendlich, es weist immer wieder auf Jesus hin. Wenn du in der Offenbarung, im letzten Buch, liest, da werden Briefe geschrieben an die verschiedenen Gemeinden, die es schon gab. Und die werden alle ermahnt, Leute, bei all dem, was ihr macht und was toll ist, es geht um die eine Person, von der die ganze Bibel handelt. Die ist wichtig, die dürft ihr nicht aus den Augen verlieren. Die Beziehung mit ihr, die Beziehung mit Jesus. So würde ich heute sagen, Jesus, vielleicht leider, ja, er wollte dich nicht glücklicher machen. Das war nicht sein Ziel. Er wollte dich auch nicht erfolgreicher, nicht reicher, nicht gesünder, nicht hübscher machen, als du sowieso schon bist. Jetzt werden manche von euch sagen, schade, ja. Ich bin damit mit der falschen Erwartung gekommen heute. Dafür ist er nicht gekommen, dass du mehr happy bist, ja. Sondern am Ende ist dieser Jesus gekommen und sollte kommen, damit du eine Beziehung mit ihm hast. That's it. Darum geht es. Das andere ist so, also ich war letztens auf einer Hochzeit. Ach, was gibt man da sich für Mühe? Was gibt man da Geld für Geld aus? Hey, am Ende geht's doch um die Beziehung von diesem Mann mit dieser Frau. Wenn die Schrott ist, war das ganze Essen umsonst, oder? Da war auch das Hochzeitskleid umsonst. Ich war schon auf Hochzeiten. Die haben 20.000 Euro gekostet. Das hat über die Qualität der Ehe gar nichts ausgesagt. Steht ja. Es war eine dicke Show. Wenn die zwei Leute sich nicht verstehen, wenn die zwei Leute das zusammen nicht hinkriegen, dann war es halt, hat man die Essensindustrie ein bisschen angekurbelt, aber ansonsten nichts und hat einen dicken Bauch gekriegt. Aber Jesus sagt, hey, ich will die Beziehung mit dir, darum geht es. Und ich weiß, es klingt vielleicht radikal, denn Jesus, er sagt, er will noch nicht mal eine gleichberechtigte Beziehung mit dir. Das ist ja so ein bisschen das Beispiel von Ehe hinkt so ein bisschen, ne? Weil Jesus, er will nicht eine gleichberechtigte Beziehung mit dir auf Augenhöhe. So, er ist dein Freund und du bist sein Freund und heute versteht ihr euch, morgen nicht. Nein, er wollte keine gleichberechtigte Beziehung, sondern er wollte eine Beziehung mit dir, wo sein Wille höher ist als dein Wille, wo du deinen Willen seinem Willen unterstellst und es geht dir saugut dabei. und du merkst, boah, das ist das Beste, was mir passieren konnte. Dass nicht mein Wille in der Beziehung durchgesetzt wird, sondern dass ich immer wieder mit meinem Willen unter seinen Willen gehe und ich lebe nicht in Knechtschaft, sondern in Freiheit. Ich werde nicht misshandelt oder missbraucht, sondern mir geht's richtig gut, weil sein Wille über meinem Willen ist. Also das ist eigentlich eine radikale Beziehung. Und aber Jesus, er hat auch eine radikale Liebe und er hat sie am Kreuz erwiesen. Und er hat gezeigt, Leute, es funktioniert. Und er hat auch gezeigt, Leute, ich bin es wert. Und er sagt im Grunde genommen, ich lade dich ein zu dem größten Abenteuer deines Lebens. Aber Vorsicht, man muss ja auch immer das Kleingedruckte lesen. Vorsicht, diese Beziehung mit Jesus, ich kann dir eins garantieren, es wird alles auf den Kopf stellen. Es wird dich verändern. Deine Beziehung zu den Menschen, die du bisher hattest, das alles wird sich verändern. Die Beziehung innerhalb deiner Familie, die Dinge werden sich verändern. Die Art, wie du mit Geld umgehst, die Art, wie du redest, die Vokabeln, die du verwendest, all das, es wird sich verändern. Du gehst quasi nicht die Beziehung mit Jesus ein, damit du deinen Schuh durchsetzen kannst. Jesus ist nicht dein Sklave, Jesus ist nicht dein Diener, Jesus ist nicht der, der dir die Wäsche aufräumt und der für dich kocht und der dafür sorgt, dass du gesund und hübsch und reich bist. Das wird ja manchmal im Fernsehen missverstanden. Oh, ich gehe die Beziehung mit Jesus ein, dann regelt er alles für mich. Ich wach morgens auf und schwebe von Wolke zu Wolke. Hat er nie versprochen, war nie sein Versprechen. Lass uns reingucken, Johannes 5, auf Seite 778, ab Vers 31. Da muss Jesus sich verteidigen vor den Frommen der damaligen Zeit. Und da sagt er, wenn ich keinen anderen Zeugen hätte als mich selbst, dann wäre das, was ich über mich sage, nicht glaubwürdig. Nun gibt es aber einen anderen, der mein Zeuge ist, und ich weiß, dass das, was er über mich sagt, wahr ist. Ihr habt eure Leute zu Johannes dem Täufer geschickt, und er hat euch die Wahrheit klar bezeugt. Nicht, dass ich auf die Aussage eines Menschen angewiesen wäre. Ich sage das nur, weil ich möchte, dass ihr gerettet werdet. Also Jesus sagt ihm, diesen Pharisäern, diesen frommen Leuten der damaligen Zeit, ich habe euch einen Mann geschickt, das ist der Johannes, der stand als Täufer in der Wüste und hat den Menschen eine Botschaft gebracht und die Botschaft war, ihr seid verloren, ihr habt Sünde in eurem Leben, kommt zu Gott, wascht eure Sünde rein. Und zu den Pharisäern hat er so krasse Sachen wie ihr Kinder einer Schlange gesagt, ihr Otternbrut, ja. Also jetzt nicht so, er hat ihn jetzt nicht Honig ums Maul geschmiert, ja. Das hat er nicht gemacht, aber er hat sie konfrontiert. Und er hat aber gesagt, Jesus wird kommen und Jesus, es geht um die Person. Er sagte auch, es geht nicht nur darum, dass ihr eure Sünde abgebt. Also heute würde man sagen, es bringt nichts, in den Beichtstuhl zu rennen und dir eine Beichte abnehmen zu lassen, damit es deiner Seele besser geht. Wenn du nicht gleichzeitig mit Jesus in Beziehung kommst, bringt es nichts. Das ist nur die halbe Miete und noch nicht einmal. Nein, er hat ihnen gesagt, Leute, ich bin gekommen, damit ihr gerettet werdet, damit ihr zu mir kommt, damit ihr bei mir festmacht. Weiter lesen wir Vers 35. Johannes war eine brennende Lampe, die einen hellen Schein gab. Aber alles, was ihr wolltet, war, euch eine Zeit lang an ihrem Licht zu begeistern. Das sagt Jesus. Das ist schon hart, was der da sagt. Die Menschen, die haben gemerkt, als sie zu Johannes dem Täufer kamen, boah, das hat Power. Die haben das so gesehen, da gehen Menschen vielleicht mit einem gesenkten Kopf, voller Schuld, in dieses Wasser, wo der Johannes tauft und tun diese quasi untertauchen und stehen wieder auf und ihrer Seele geht es irgendwie besser. Und da gibt es Leute, die jubeln vielleicht dabei und andere merken, ey, ich hab mich geoutet, ja. Das nennt man früher outen, zu seiner Sünde stehen, ja. Interessant, was es heute draus geworden ist. Also früher war outen, ich bekenne mich zu meiner Sünde und ich lasse sie. Und zwar öffentlich. Und da sind Menschen aus diesem Wasser rausgegangen und man hat ihn gesehen, boah, Schultern wieder aufgerichtet, gerade Körperhaltung, die Mundwinkeln funktionieren wieder, die können sich auch nach oben heben, die Augen sind auf einmal klar. Wow, das war schon mal gut. Und das war aber vielleicht, da sagt er hier, hey, ihr habt euch eine Zeit lang in dieses Licht gestellt. Aber das war nicht von Dauer. Das war nicht von Dauer. Und auch wer vielleicht schon öfters in der Kirche gewesen ist oder in so einer Freikirche wie wir, der kann vielleicht mal so eine Predigt hören und der kann den Gottesdienst genießen und bei den Liedern sich richtig fallen lassen und bei den Gebeten an erster Linie dabei sein und es tut sich richtig gut anfühlen. Und dann kommt so der Montag, der Arbeitsalltag, die Schule, die Ehe, die Beziehung, die Kinder und man ist wieder in diesem alten Trott und man würde sich wünschen, es wäre wieder Sonntag, man könnte sich wieder so für 2 Stunden so in dieses Licht reinstellen, so unter die Sonne. Und Jesus sagt, Leute, bleibt nicht bei diesem kurzen Licht stehen. Geht weiter, geht in die Tiefe. Jesus sagt, ich will mehr bei dir bewirken, als nur eine kurze Begeisterung. Ich möchte tiefe Veränderungen in dir sehen. Und Jesus sagt, hey, wenn du das auch willst, dann suche das bei mir und du wirst es finden. Wenn du Gott erleben willst und Gottes Nähe und Gottes Liebe, Vergebung und Hoffnung jeden Tag spüren willst, dann sagt Jesus, bist du genau an der richtigen Adresse. Genau das habe ich für dich. Komm zu mir, vertraue dein Leben mir an und geh mit mir. Bleib nicht irgendwie bei dieser es tut mir leid Taufe stehen. Geh weiter zu dieser Jesus, ich will mit dir leben Taufe. Viel, viel wichtiger. Also nicht nur beichten und sagen, oh, in 2 Wochen gehe ich wieder zur Beichte, jetzt habe ich wieder Zeit zum Sündigen. Ja? Sondern nein, 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 Jesus, es tut mir leid, dass ich dich enttäuscht habe und hilf mir, auf dem Weg mit dir zu bleiben. Vers 36, doch ich habe etwas, was noch mehr für mich spricht, als das, was Johannes über mich gesagt hat. Es sind die Dinge, die ich tue, um den Auftrag zu erfüllen, den der Vater mir gegeben hat. Sie zeugen davon, dass er es ist, der mich gesandt hat. Und auch der Vater selbst, der mich gesandt hat, hat als mein Zeuge gesprochen. Aber ihr habt seine Stimme nie gehört und seine Gestalt nie gesehen. Und jetzt kommt ein echt derber Vers. Und ihr verschließt euch seinem Wort, dem Wort Gottes gegenüber. Es bleibt nicht in euch. Sonst würdet ihr dem glauben, den er gesandt hat. Krass, oder? Das sagt Gott, das sagt Jesus zu frommen Leuten. Leute, Juden, die haben ihren Sabbat gehabt, die haben den geheiligt, die haben extra fromme Kleider angezogen, die haben extra an dem Tag nicht gearbeitet, noch nicht mal gekocht haben sie an dem Tag. Die haben die Kräuter gezählt, die haben von den Kräutern, die sie in ihrem Garten haben, 10% immer mathematisch abgerechnet und haben die ganz genau Gott gebracht, jeden Gottesdienst als Zehnten. Und der Nachbar hat ganz genau geguckt, ob du auch wirklich 10% gegeben hast oder nicht nur 9,5% der Kräuter. Die haben sich mit so einem Mist beschäftigt, ja. Die dachten, die sind richtig cool vor Gott. Und vielleicht haben sie sogar einen guten Tag gehabt und haben 11% der Kräuter gegeben, ja. Stell dir mal vor, du würdest deinen Pfeffer beim Mittagessen erstmal 10% für den Herrn und 90% in deine Suppe. Also so kleinlich waren die. Hatten aber nichts geholfen. Jesus macht ihnen den Vorwurf, ihr verschließt euch Gottes Wort gegenüber. Es bleibt nicht in euch. Sonst würdet, jetzt kommt's, wenn ihr das Wort Gottes aufnehmt, müsst ihr Jesus wollen. Und genau den wollten sie nicht. Ich sage, wenn ihr das Ding wirklich liest, dann müsst ihr am Ende rauskommen, Jesus, ich will dich. Jesus, ich liebe dich. Jesus, ich folge dir nach. Und das haben die nicht gemacht. Also, Bibel zu lesen, Gottesdienst zu besuchen, zu beten, Lieder zu singen, ist die größte Zeitverschwendung, die es gibt. Sollte man nicht sagen im Gottesdienst. Aber es ist die dümmste Sache, die du machen kannst, wenn du nicht gleichzeitig mit diesem Jesus festmachst. Das ist wie wenn du auf eine Hochzeit gehst und da heiratet einer und du bildest dir ein, es ist deine Hochzeit, aber ehrlich gesagt bist du weder der Bräutigam noch die Braut. Stehst du? Ich war bei so einer Hochzeit, ne? Da sitzt du hinten so, oh, wie romantisch und oh, sie hat Ja gesagt. Und man hört es ja fast schon, als würde es einer zu dir sagen, gell? Wenn sie sich diese Ja-Worte sagen, das ist irgendwie so, oh, wie schön. Und dann muss man irgendwie aufwachen, so, nee, du stehst hinten, die stehen vorne. Und für dich verändert das gar nichts, bei einer Hochzeit dabei zu sein. Und so sagt Jesus, hey, ich will letztendlich die Beziehung mit dir. Stell du dich da vorne hin, zieh du das durch, mach du das ernst und sitz nicht nur hinten. Jesus sagt, setze dein Vertrauen auf mich, mach es fest. Gott belohnt klare Entscheidungen, egal was in deinem Leben. Hey, es ist so ein Segen auf klaren Entscheidungen. Es ist so ein Segen darauf, nicht so wischiwaschi irgendwas zu machen. Ich weiß, dass ich meine Frau geheiratet habe. Ach, ich kann mich gar nicht mehr erinnern, wie viele Jahre das schon zurück ist. Ich habe schon irgendwo um die 12, glaube ich. Da wollte ich sie heiraten und dann bekam ich Post und habe festgestellt, was mich das alles kostet. Und dann habe ich festgestellt, ich verliere ja mein Kindergeld. Dann habe ich festgestellt, ich muss mich selber versichern. Dann habe ich festgestellt, ich brauche einen richtigen Job. Dann habe ich festgestellt, ich muss Miete zahlen. Dann habe ich festgestellt, ich kann nicht mehr zu meinen Eltern gehen und die Hand aufhalten. Das waren alles Nachteile. Also diese waren die Nachteile, ne? Ich dachte, boah, was mich das kostet. Gibt's das nicht billiger? Es hätte billiger gegeben, aber hab gesagt, Gott, du musst mir irgendwie helfen, ja. Und hey, wir haben es durchgezogen, wir haben es gemacht und wir leben. Wir leben echt nicht schlecht. Und Gott ist mit uns und Gott geht mit uns. Und ich habe gemerkt, es macht Sinn, gerade zu schneiden. Es macht Sinn, in Klarheit zu leben. Gott belohnt das. Und bei dem anderen frage ich mich immer, warum Gott das segnen soll. Ich will ermutigen, Gott, da ist Segen drauf auf Klarheit. Und Gott freut sich, er jubelt. In Vers 39 lesen wir, ihr forscht in der Schrift, weil ihr meint, durch sie das ewige Leben zu finden. Aber gerade die Schrift weist auf mich hin. Also wieder, letztendlich sagt ihr nichts Neues. Es geht um mich. Habe mich. Nicht mein Schatz, sondern Jesus sagt, ey, ich bin dein Schatz. Nicht der Ring ist der Schatz, sondern Jesus sagt, ey, ich bin der Schatz. Ich bin es wert. Und die Bibel, die kann dir gar nicht dabei helfen, ein besserer Mensch zu werden oder glücklicher dich zu machen. Weil die Bibel ist ein Buch, eine Nachricht, die auf ihn hinweist. Er ist die Person. Er kann dich glücklicher machen, wenn du so sehen willst. Er kann dich ausfüllen. Er will in dein Leben kommen. Und ohne ihn, an erster Stelle, ist das ein sinnloses Handbuch, ein Stück Weltliteratur. Es geht um ihn und es geht nicht um dich. Das ist so hart. Alles, was es in unserer Gesellschaft momentan gibt, ich sag mal so die deutsche und die westliche Gesellschaft, ist, auf dem Thron steht der Individualismus. Ich bin der Nabel der Welt. Wenn es mir heute gefällt, verheiratet zu sein, ist das super. Wenn ich morgen beschließe, eine Frau zu sein, ist das super. Wenn ich übermorgen beschließe, wieder ein Mann zu sein, ist das super. Wenn ich mich danach fühle, meine Frau und meine Kinder wegzuschicken und zu verlassen, ist das super, solange ich mich gut dabei fühle. Weil ich sitze auf dem Thron. Es geht um mich. Wenn mein Bauchgefühl mir sagt, ich sollte das so machen, dann ist das die richtige Entscheidung. Weißt du was, wenn du Verdauungsprobleme hast, hör bitte nicht auf deinen Bauch, ja? Unser Bauch ist nicht immer der beste Ratgeber. Aber wir leben in einer Welt, wo die Gefühle, die Emotionen auf dem Thron sitzen und wir danach alles entscheiden, wo wir nur uns mit Freunden umgeben, die uns streicheln, die uns Zucker geben, ja, die uns Leckerli geben. Das sind gute Freunde. Wenn wir irgendwo hinkommen und da bürstet uns einer gegen das Haar, dann wechseln wir den Job, ne? Oder halt den Partner oder was auch immer wir dann halt wechseln. So Gefühle, es haben so eine Macht bekommen. Und Jesus sagt, hey, treffe Entscheidungen, gute Entscheidungen, klare Entscheidungen und deine Gefühle, sie werden hinterher trotten, sie werden sich fügen, sie werden hinterherlaufen. Sie werden dir folgen, aber folge du nicht deinen Gefühlen. Auch ganz ehrlich, heirate nie aus dem Gefühl heraus. Bitte, bitte. Meine Frau ist ja dabei, also wenn ich meine Frau für jede stehen lassen würde, für jede Frau, die ich interessant finde, wenn sie vorbeiläuft, meinem Gefühl nach. Das haben die Juden gemacht, zu Zeiten von Jesus. Die hatten das lockerste Scheidungsrecht. Die hatten zu der Zeit ein Scheidungsrecht, wenn du eine Frau gesehen hast, die hübscher war als deine eigene. Wie soll man das durchhalten, ja? Ohne Botox und so weiter damals. Wenn du eine Frau gesehen hast, die hübscher war als deine, war das ein Scheidungsgrund. deine fallen zu lassen. Wenn deine Frau das Essen angebrannt hat, war das ein legitimer Grund, sie scheiden zu lassen. Wenn deine Frau sich laut auf der Straße unterhalten hat, nicht am Telefon, auf der Straße, ja, dann war das ein Grund, sie scheiden zu lassen. Und zwar so, dass sie ihre Mitgift verliert. Das ist krass. Die hat ihre Rentenversicherung verloren. Die Frau muss eine Angst gehabt haben, ohne Ende, mit einem Juden verheiratet zu sein. Die Griechen haben gesagt, boah, ihr habt ein Scheidungsrecht, die Männer, ja? Boah, ihr habt ein Scheidungsrecht, das hätten wir auch gerne wieder. Und die kamen dann zu Jesus und haben gesagt, Jesus, darf man sich ohne Grund scheiden? So wie die Juden es gemacht haben. Und Jesus hat gesagt, im Leben nicht. Das ist wegen eurer Hartherzigkeit, dass Mose es überhaupt erlaubt hat. Hochspannend, das mal in diesem Zusammenhang zu lesen. Also, es geht nicht um dich. Und auch im Glauben an Jesus, es geht nicht um dich. Und wenn ich von Leuten höre, ich habe an Gott geglaubt und dann habe ich Gott gesagt, wenn du mich nicht heilst oder wenn du das nicht tust, dann gehe ich weg. Hey, es geht nicht um dich. Es geht nicht darum, dass Jesus dein Glücksschwein ist. Dein Wunscherfüllungsautomat. Es geht nicht darum. In meiner Bibel steht, das Korn muss in den Boden und sterben. Das will kein Mensch hören, damit es Frucht hervorbringt. Du selbst, dein Ego, es muss in die Erde, es muss sterben, damit Frucht daraus entsteht. Und Jesus hat es vorgemacht. Jesus war im Gethsemane, im Garten Gethsemane und sagt, Vater, ich fühle mich nicht danach, für diese Menschen zu sterben. Steht bei mir so geschrieben, lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Das heißt, es hieß nicht, Herr mit dem Leid, Herr mit dem Auspeitschen, Herr mit dem Schmerzen, Herr mit dem Angespucktwerden. Der war nicht masochistisch veranlagt. Er hat gesagt, Herr, Papa, wenn es möglich ist, boah, gibt es irgendwie eine Abkürzung oder so? Menschlich fühle ich mich nicht danach. Und dann sagt er aber entscheidenden Satz, aber nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Krass, oder? Und dann hat er das durchgezogen. Deswegen ist er es wert und es geht nicht, deswegen geht es um ihn. Nicht um mich und nicht um dich. Wer jedoch zuerst Gottes Willen erfüllen will, der erlebt auch das Beste für sich. Aus Gottes Sicht. Also wenn meine Kinder auf mich hören, dann erleben sie das Beste für sich aus meiner Sicht. Solange sie klein sind, richtig? Ich muss ja entscheiden, was für sie das Beste ist. Wenn die das entscheiden würden, würde mein Sohn nur Gummibärchen essen den ganzen Tag. Und es wäre nicht gut für ihn. So entscheide ich, was das Beste für ihn ist, aus meiner Sicht. Und er ordnet sich meinen Willen unter. Und deswegen überlebt er. Deswegen wird er vor Gefahren geschützt und. Kriegt zu essen. Entwickelt sich. Und genauso gut ist unser Gott, der Vater, und noch viel besser. Kann man sich gar nicht vergleichen. Also, wer zuerst Gottes Willen erfüllen will, der erlebt auch das Beste für sich aus Gottes Sicht. Deswegen sagt die Bibel auch, trachtet zuerst nach deinem eigenen Reich. Nein, nach dem Reich Gottes. Und alles andere wird dir zuteil werden. Und jetzt der 40. Vers, wie gesagt, die Pharisäer, die kriegen nur gegens Haar gebürstet in dieser Predigt. Ja? Aber oft bin ich auch pharisäerhaft, von dem her ist das gar kein Problem. Vers 40. Und doch wollt ihr nicht zu mir kommen, obwohl ihr bei mir das Leben finden würdet. Jesus kritisiert ganz klar diese Pharisäer und sagt, ihr habt's ja alle hier, ihr habt's nur nicht hier. Ihr habt alle Bücher schon gelesen, die es zum Frommsein gibt. Ihr habt alle Abos, christliche Zeitungen, was auch immer. Ihr habt alle richtigen Fernsehsender und Podcasts und was auch immer. Ihr habt's hier, aber ihr habt's nicht hier. Er kritisiert das und er sagt, dass in jedem von uns ein Ego existiert. Unser alter Adam, unser Stolz, der sich gegen Gott wehrt. Und der in unserem Leben... Naja, wir wollen selber Gott sein, ganz einfach. Der Mensch will immer etwas anbeten, der Mensch will immer etwas huldigen. Und wir finden auch immer etwas. Und wenn wir das nicht auf Gott konzentrieren, dann geht es um uns. Was tut mir gut, wie kann ich relaxen, wie kann ich dieses und jenes, mir was Gutes tun. Aber ganz ehrlich, wenn du dich nur auf dich fokussierst, schau dich um, Menschen, die das machen, den ganzen Tag. Es ist nicht wirklich, es bringt unsere Gesellschaft nicht weiter. Es macht Familien nicht wirklich besser oder glücklicher. Wenn wir uns auf uns selbst fokussieren, berauben wir uns selber, wir beklauen uns ja selber. Es macht den Menschen nicht glücklicher, es macht ihn egozentrischer, selbstverliebter, all das. Und es ist eine Lüge in unserer Zeit. Wenn du Liebe in Beziehung heißt ja zwei Menschen, die aufeinander achten und miteinander liebevoll umgehen. Momentan ist so ein kranker Trend, hat sich da irgendwo im Fernsehen eingeschlichen, dieses 50 Shades of Grey, das musst du überhaupt nicht schauen, habe ich auch nicht. Was man darüber liest, reicht ja völlig. Da wird die Liebe als etwas beschrieben, das nur dir nutzt. Quasi, du suchst dir einen Menschen, damit er dich liebt und den nutzt du aus und wenn es mit Gewalt ist. Das ist momentan so das Ding hin. Und Männer suchen nach solchen Frauen, die das mitmachen. Und dann sagen sie ihnen, wenn du so eine Frau bist, dann bist du eine gute Frau, die genau das macht, was ich will, wie ich es will und so weiter. Gemäß dem Motto, du hast keinen Willen mehr. Und das ist so der Maßstab, der da angesetzt wird, gerade jetzt. Und dann siehst du im Fernsehen Werbung, Frauen, die dann den Satz sagen, ich habe es versucht, es ist so gut. Die würde ich gerne mal sprechen. Ob das wirklich einem Menschen, einer Seele gut tut, seinen Willen quasi wegzulegen und der andere tut dir weh und tut sonst was mit dir und du sagst, das tut so gut, das habe ich jetzt versucht, das habe ich immer gesucht. Ich habe da meine Zweifel, dass Gott uns so gemacht hat, zu irgendwelchen Erfüllungskaninchen oder so, glaube ich nicht. Ich kann mich gut erinnern an einen Freund, der jetzt schon etwas älter ist und der ist eines Tages mal so eine Veranstaltung wie hier. Früher nannte man das Missionszelte, da hatte man noch keine Garagen wahrscheinlich. Ja? Dann gab es Missionszelte und dieser Mensch, der hörte, dass da von Jesus gepredigt wird und er schlich so ums Zelt und irgendwann ging er in das Zelt und hörte sich das alles so an. Und der Prediger sagte, hey, wenn du eine Entscheidung für Jesus treffen willst, dann komm jetzt nach vorne und gib dein Leben Jesus. Ja? Und dieser Mensch kam dann nach vorne und hat dann mit dem Prediger geredet und gesagt, ich kann das nicht. Und er fragte, warum kannst du das nicht? Und da sagte er, ja, mir ist mein Verstand im Weg. Da hat er eine gute Antwort, sagte er, so viel ist das nicht. Okay, heute wäre es vielleicht, oh, meine Emotionen sind noch nicht da. Oder ich fühle mich noch nicht danach. Wenn es so über mich kommt und die Engel und es ist die Wärme und Whirlpool von unten und so und ich kann nicht anders so, ja, dann mache ich das. Wo Gott dann wahrscheinlich auch sagen würde, du, triff eine Entscheidung und mach deinen Weg. Warte nicht, bis die Gefühle kommen. In Beziehung, manchmal warten die Frauen dann auch, bis die Gefühle über einen so überkommen, bis man dann weiß, es ist dann der Richtige. Auf der Hochzeit, wo ich letztens war, hat auch so schön gesagt, irgendwann habe ich festgestellt, Gott hat mir einen freien Willen gegeben und ich darf den benutzen und ich darf mich einfach auch mal entscheiden. Zum Glück hat der Bräutigam noch so lange gewartet, bis sie das geklärt hatte, sonst wäre die wahrscheinlich schon weg. Wir haben einen freien Willen und der lenkt Dinge. Und du kannst dich für Gott entscheiden, du kannst auch danach den Fehler machen und dich gegen Gott entscheiden. Das ist ein freier Wille und den toleriert Gott. Erstaunlich. Warum er das macht, weiß ich nicht. Ich finde es ohne wäre es oft weniger kompliziert, aber Gott hat sich für diesen Weg entschieden. Vers 41, da lesen wir, ich bin nicht darauf aus, von Menschen Anerkennung zu bekommen. Jesus sagt, nö. Aber bei euch ist es anders. Ich kenne euch und weiß, dass ihr der Liebe zu Gott keinen Raum in eurem Leben gebt. Ist krass. Jesus, der hat da so ein Gerät, weißt du? Da kann er in Herzen reingucken. Wenn die Werbeindustrie das Ding hätte, boah, die würden da Milliarden dafür zahlen. Selbst wenn die Seelsorger in die Herzen der Leute reingucken könnten, das würde ihm die Hälfte der Arbeit ersparen. Wo stehst du wirklich? Was ist wirklich in deinem Herzen? Und Jesus, er ist Gott und er sagt, hey, ich kenne dein Herz, wo es gerade steht. Ich sehe es. Und ich sehe, du hast bisher entschieden, Gott in deinem Leben keinen Raum zu geben. Und Gott sagt, ich bin kein Einbrecher. Ich hebel dir nicht die Garagentüre-Tore auf. Ja? Ich breche nicht ein. Das ist nicht mein Ding. Das mache ich nicht. Ich brauche von dir eine offene Tür. Du und ich, wir entscheiden jeden Tag, wie viel Raum wir Gott in unserem Leben geben. Wenn ein Mensch sich zu Gott bekehrt, so nennen wir das, dann sagt er damit: Gott, ich will dir jeden Raum in meinem Leben geben. Komm in mein Leben. Naja, und dennoch beginnt dann ein Kampf in uns. Und weißt du was? Es ist ein Millimeterkrieg. Dann beginnt der Millimeterkrieg. Wir sagen, ja, Jesus, komm in mein Leben. Das ist so, wie wenn du ein Haus beziehst. Und auf einmal merkst du, uch, bei der Erstbegehung war ja alles so schön. Und dann merkst du, boah, der Keller, der ist doch nicht so toll, der stinkt. Dann müsste man renovieren. Und dann sitzt du dann im Wohnzimmer und merkst, boah, wo kommen diese Wasserflecken her? Waren die vorher auch schon da? Ja. Und auf einmal merkst du, es gibt doch mehr Arbeit. Es ist doch kein Perfektzustand. Du musst da in die Arbeit reingehen. Und so ist auch Jesus. Er kommt in unser Leben hinein. Und entscheiden wir uns für ihn, auf einmal merken wir, wow, wir müssen so viel verändern, wir müssen so viel umstellen. Es tun sich so viele Baustellen auf. Und Jesus sagt, ja, aber ich mache das mit dir. Ich gehe mit dir in den dunklen Keller deines Lebens. Ich räume mit dir auf. Ich fahre mit dir zur Deponie. Ich tue mir auch die Handschuhe überziehen und den Schimmel rausschmeißen. Mache ich alles mit dir. Wir machen das zusammen, in einer Beziehung. Und dann geht es ja noch einen Schritt weiter. Wenn wir diese Entscheidung für Jesus treffen, dann sagt er, Leute, das ist kein Egoistensport. Das geht nicht du und dein Jesus, ich und mein Jesus in unserem Kämmerlein, haben eine gute Zeit zusammen und genügen uns selbst. Ganz ehrlich, kennst du Freunde, die geheiratet haben, danach wurden die richtig komisch? Du warst wie gestorben. Und dann hieß es dann, ja, wir wollen nicht mehr so den Kontakt zu dir haben oder so. Da denkst du, das ist so eine komische Beziehung, wo die jetzt reingeraten sind, ja? Wir waren 20 Jahre Freunde, 15 Jahre Freunde, jetzt werden die so ganz verändert, komisch, jetzt sind die weg. Also ich finde, eine gute Beziehung, die kann auch das Haus verlassen, kann auch unter Menschen, kann es auch als Paar mit Menschen kommunizieren, all diese Sachen, ne? Du kannst wieder ein Teil der Gesellschaft werden, nachdem du zueinander gefunden hast, muss ja funktionieren können. Und so sagt Jesus auch, hey, wenn du eine Beziehung mit mir eingehst, dann habe ich eine super Sache mir einfallen lassen. Das ist die Ortsgemeinde. Das sind Menschen, die auch schon mit Jesus unterwegs sind. Und weißt du was? Die brauchst du. Und die brauchen dich. Und die brauchst du, damit sie dich ermutigen. Die brauchst du, damit sie dir aus Fleisch und Blut mal den Arm auf die Schulter legen. Jesus hat mir noch nie den Arm auf die Schulter gelegt. Noch nie. Ich habe noch nie darum gebeten, ja, aber Menschen können es viel besser. Also es gibt viele Dinge, dafür hat er die Gemeinde gegeben und die brauchen wir und die unterstützt uns, tut uns aber auch ermutigen, ermahnen, zurechtbringen, alles Gute. Und das hat gesagt, hey, wenn du wirklich vorangehen willst in deinem Glauben, wenn du nicht verkrüppeln willst in deinem Glauben, dann brauchst du Ortsgemeinde, Menschen, die mit dir zusammen, ja, wie wir da gesungen haben, hey, mit Gott, wer kann uns widerstehen? Ich finde es gut, dass es da heißt, uns widerstehen, weil es ist eben nicht nur, ich kann allem widerstehen mit Jesus alleine. Sonst hätte es die Braut, die Gemeinde nicht gebraucht. Aber die braucht es. Und wenn Jesus was Besseres wüsste wie die Ortsgemeinde, ich glaube, er hätte es uns verraten. Wenn es irgendein höheres Geheimnis gäbe, dann hätte es uns verraten. Hat er aber nicht. Und weiter steht es hier, ich bin im Namen meines Vaters gekommen und ihr lehnt mich ab. Doch wenn jemand anders in seinem eigenen Namen kommt, werdet ihr ihn mit offenen Armen aufnehmen. Wie sollt ihr auch glauben können? Bei euch ist jeder darauf aus, von den anderen Anerkennung zu bekommen. Nur die Anerkennung bei dem einen wahren Gott sucht ihr nicht. Also, boah, es war kein guter Tag für die Pharisäer. Ja, die sind danach nicht Eis essen gegangen. Die hatten einen richtig blöden Tag. Der hatten die Leviten gelesen, was im Sinne des Wortes, ja. Aber es steht da und weißt du was, wir können es ja genau anders machen. Wir können ja aus so einem Gespräch mit Jesus ganz anders rausgehen. Wir können es anders machen. Wir können eben sagen, Jesus, ich will meine Erkennung bei dir suchen und nicht bei den Menschen. Das heißt ja nicht, dass ich asozial werden soll gegen Menschen. Aber es gibt oft Situationen, wo du sagen musst, wenn ich das nicht so genau nehme, wenn ich 5 Grade sein werden lasse, habe ich keinen Stress mit meinen Kollegen. Gott findet es doof. Aber meine Arbeitskollegen finden es gerade gut. Und jetzt kann ich mich entscheiden, von wem will ich in der Situation die Anerkennung? Will ich sie von Gott? Oder will ich sie von meinen Kollegen? Und bei all den Entscheidungen, die wir so treffen im Alltag, steht genau das auf der Kippe. Will ich die Anerkennung von dem Menschen? Oder will ich die Anerkennung von Gott? Und manchmal passt es nicht zusammen. Manchmal ist es nicht 1:1. Manchmal ist es völlig entgegengesetzt. und dazu sagen, ich kann nicht anders als deinen Willen tun. Ich kann mich letztens an einen Bericht von einem Menschen erinnern, der verfolgt wurde für seinen Glauben. Und die haben ihm letztendlich gedroht mit dem Tod. Und es war alles vorbereitet. Und die haben ihm gesagt, du, schwör doch einfach ab. Schwör doch diesen Jesus ab. Dann bist du draußen, kannst spazieren gehen. Kannst du gucken, wie die anderen in dem Fall verbrannt werden. Also schon krass. Aber so läuft es in Indien und so genau heute ab, Christen, die zu Jesus stehen. Genau die Nummer läuft heute Morgen und heute Nachmittag und gestern bei denen ab, wo Leute kamen und sagen, hey, vergiss es doch mit diesem Jesus. Dann hast du keinen Ärger. Sei wie der Moslem zum Beispiel oder Hindu, dann hast du keinen Ärger. Aber steh zu diesem Jesus und verbrenn dir die Hütte. Und dieser Mann sagt, ich kann das nicht. 50 Jahre lebe ich mit Jesus zusammen, lebe ich in der Beziehung mit Jesus und der hat mich noch nie enttäuscht. Der hat mich noch nie verlassen. Der hat mich noch nie im Stich lassen. Wie könnte ich jetzt? Fand ich eine geile Antwort, ja? Sagen, hey, boah, kann ich 50 Jahre über Bord werfen? Das geht nicht. Dieser Jesus hat mir immer treuer erwiesen, hat immer zu mir gehalten. Deswegen, und ich wünsche mir und dir, dass wir die 50 knacken, oder? Die 50 mit Jesus, wir die locker knacken und darüber hinausgehen, wenn es uns gegeben ist. Mach es anders. Ich will dich ermutigen, fälle eine klare Entscheidung für ihn. Und das macht man in einem Gebet zu Jesus, macht man in einem Gebet mit einem Pastor oder jemand anders, den man schon kennt, der mit Jesus unterwegs ist. Und dann betet man mit ihm darüber und sagt, hey, ich will eine Entscheidung fällen. Weiter, fälle eine klare Entscheidung, deinen Willen, Gottes Willen zu unterstellen. Und boah, das muss man immer wieder, verrate ich dir, ja? Fälle eine klare Entscheidung, nicht nur kurz begeistert zu sein, wie die Leute bei Johannes sich so kurz ins Licht stellen, sondern tiefe Veränderungen durch Jesus zu erfahren. Das ist so gut. Dann fälle eine klare Entscheidung, Jesus Raum in deinem Leben zu geben. Jesus, nimm Raum in meinem Leben ein. Jesus, komm in Räume in meinem Leben, wo du noch nie drin warst. Und dann fälle eine klare Entscheidung, diesen Weg gemeinsam mit anderen Christen zu gehen. Ich verrate ja als Ortspastor, ich leide drunter, wenn wir so Gottesdiensttourismus haben. Ich nenne das jetzt mal so, ja. Da kommen Leute manchmal in den Gottesdienst und so durch ein paar Gespräche danach merkst du, okay, die kennen schon Jesus. Und dann fragst du so ein bisschen nach, in welcher Gemeinde bist du? Und dann merkst du so, okay, die können da jetzt keine klare Entscheidung treffen und dann fangen sie an zu erzählen, ja, ich war mal hier, ich war mal da und hier und da und so. Und dann sagst du, ja, aber wo bist du jetzt? Ja, das ist jetzt gerade bei mir nicht dran. So, okay. Und dann siehst du die ein Jahr lang später und du merkst, die Themen, wo sie nicht im Glauben wachsen, wo sie nicht vorankommen, da hat sich nichts getan. Und dann siehst du die 2 Jahre später und dann merkst du, das ist kein Vorwärtsgehen mit Jesus, das ist ein Rückwärtsgehen. Und es tut mir leid, es tut mir so richtig leid. Und ich sage, hey, warum passiert das? Warum passiert es bei so vielen? Dass sie versuchen, den Weg mit Jesus alleine zu gehen. Das macht keinen Sinn. Wenn es funktionieren würde, ganz ehrlich, wenn es funktionieren würde, würde der Herr doch sagen, wenn du mit Jesus unterwegs bist, hast du 2 Möglichkeiten, mit Gemeinde oder ohne. Dann wäre doch ehrlich gewesen, hätte uns beide Wege aufgezeigt, oder? Das wäre doch nur fair. Hat er aber nicht gemacht. Also muss man letztendlich fragen, bringe ich in dieser Sache meinen Willen durch oder stelle ich mich unter Gottes Willen? Und ich kann dir nur sagen, dich unter Gottes Willen zu stellen, da ist Segen drauf. Und das andere ist dein freier Wille, der Herr lässt sich machen. Aber es ist auch nicht viel zu erwarten dabei. Ich will dich ermutigen, treffe klare Entscheidung, da ist Segen drauf. Und wenn du nach dem Gottesdienst Gespräch möchtest mit mir, mit einem von uns oder unter der Woche einen Termin ausmachen, würden uns total freuen. Die Bibel sagt, wo ein Mensch eine Entscheidung für Jesus trifft, da ist Party im Himmel. Da ist richtig Party über jeden Menschen, der klare Entscheidung mit Jesus trifft. Ich möchte zum Schluss beten und dann singen wir noch ein Abschlusslied. Jesus, du hast dich klar für mich entschieden. Du hast dich klar für jeden einzelnen Menschen in diesem Raum entschieden. In deinem Wort heißt es, als wir noch deine Feinde waren, hast du dich für uns entschieden. Und das ist so krass. Das ist frei von Emotionen, das ist frei von Gefühlen. Das ist, ja, können wir fast sagen, blinde Liebe, ja, und leidenschaftliche Liebe. Und hilf uns, diese Liebe zu erwidern. Hilf uns, diese Entscheidung von dir zu erwidern, denn nur das hat wirklich Hoffnung. Danke dafür, Jesus. Wenn du laut beten magst, darfst du das. Wenn du laut leise beten magst, darfst du es auch. Ja, Vater, so hilf uns, in diese Woche zu gehen, in diesen Tag zu gehen, Entscheidungen zu treffen und gute Folgen dieser guten Entscheidung zu erleben. Danke dafür. Mach, dass wir Raum dir geben. Amen.